Hallo Welt.
Hallo Welt. Hier sind die Netztheologen, Chris und Roman, ein Nerd und ein Theologe. Und wir unterhalten uns immer über diese Zwischensektion von Technik und Technologie und Christentum oder Glaube. Das machen wir seit längerem. Mhm. Und heute haben wir uns ein aktuelles Thema ausgesucht. Und zwar.
Genau, wir schauen in die USA.
Die großen Konzerne.
In die großen Konzerne. Wir haben diesen Post und dieses Votum von Zuckerberg aufgenommen, indem er dafür sich einsetzt, die Content-Moderation zu beenden in den USA und auch ein Stück weit Kritik an Europas Datenpolitik übt. Wir reden jetzt darüber.
Genau, und wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, ob ihr überhaupt noch bei Instagram bleiben dürft oder ob ihr schnellstmöglich schon immer da hättet weg sein müssen, dann bleibt dran und am Ende gibt es noch den Twist, wie das Ganze vielleicht aus einer christlichen Perspektive, wie man da Ideen entwickeln könnte.
Viel Spaß damit. Ja, vieles ist passiert, seitdem wir die letzte Folge rausgebracht haben. Trump ist jetzt bald an der Macht und Leute, die große Konzerne leiten, schließen sich seinen politischen Wandel an, hat man das Gefühl. Und was uns jetzt ein bisschen auf den Punkt gebracht hat, darüber zu sprechen, war die Entwicklung bei Facebook bzw. Meta, bei den Konzernen von Zuckerberg. Dort gab es ja die Veränderung, dass die Content-Moderation abgeschafft bzw. geändert werden soll. Das war, glaube ich, so der Auslöser, der auch bei der Yield-Community so ein bisschen Fragen aufgeworfen hat, wie geht man damit und so weiter. Und wir dachten, wir machen jetzt eine Folge dazu, ne? Reden darüber.
Genau, Yield ist unser Dachnetzwerk von InfluencerInnen hier in, nicht nur in Deutschland, aber auch vor allem in Deutschland. Und viele von uns, inklusive wir, sind ja auch bei Meta-Netzwerken, Instagram insbesondere, unterwegs. Und da stellt man sich natürlich dann einige Fragen. Wie gehen wir damit um? Was machen wir da jetzt konkret? Und so wie ihr uns kennt, wird das bei uns vermutlich ja nicht nur um ein einfaches Ja oder Nein oder sollen wir jetzt alle gehen, sondern auch ein bisschen tiefer graben.
Genau, wir wollen theologische Seiten natürlich auch nochmal oder christliche Seiten nochmal herausarbeiten.
Ja, ich bin gespannt, welche Reise wir uns da begeben.
Vielleicht erstmal so eine Bestandsaufnahme, also was ist passiert sozusagen? Es gab ein Video von Zuckerberg und darin hat er angekündigt, einmal die Content-Moderation zu ändern und zwar zu dem, was es bei Twix jetzt gibt, diese Community Notes. So wie ich das verstehe, ist das ja einmal die Entwicklung, dass man in dritte Instanzen oder Organisationen, die Beiträge filtern, wegschiebt und dafür die Community, die einfach im Netzwerk existiert, zur Arbeit bittet, sage ich mal so.
Hast du gerade Twix gesagt? Eine Mischung aus Twitter und
Twix? So stimmt. Ja, könnte passiert sein.
Ja, können wir auch etablieren. Und von maskuliner Energie hat er noch schwadroniert und will seine Low-Performer entlassen. Das geht glaube ich, gerade ein kleiner Ruck durch den ganzen Konzern, auch abseits von der Content-Moderierung.
Ja, genau, das war dann das Zweite. Das betrifft dann eher so die Arbeitsebene. Also erstmal hier diese Geschichte mit den Content-Moderationen. Also ich habe mal geguckt, in Deutschland gibt es drei Organisationen, die das moderieren. Das ist dieses Korrektiv, dann die dpa und AFP. Also die beiden letzten sind ja Nachrichtenagenturen. Und die sind dafür verantwortlich, einfach so einen Faktencheck zu machen. Was posten die Leute? Ist das irgendwie grober Unfunk, Fake News und so weiter? Und der Hintergrund ist ja, dass die europäischen Behörden durch diese Data Policy, wie heißt das, DCA, also Data, nee, D Service Act.
DSA.
Genau, dass der ja DSA, ja. Dass der vorgibt, dass man Fake News beispielsweise entfernen muss. Falsche Informationen. Wobei dort eben nicht definiert ist, weil es eine falsche Information ist, sondern schlicht und einfach, dass große Plattformen dafür sorgen müssen, dass falsche Informationen wegkommen. Und um diese falsche Informationen rauszufiltern, sind beispielsweise Korrektiv und DPA, die Nachrichtenagenturen, dafür verantwortlich, diesen Inhalt zu sortieren und zu filtern. Und das soll mindestens in den USA, ja nicht in Europa noch, aber in den USA sollen diese Organisationen wegfallen, also man muss sie nicht bezahlen, und Facebook beispielsweise will dann Filter, KI-Filter beispielsweise einsetzen, um genau das zu machen.
Ja, ich bin gespannt.
Das ist, glaube ich, so der technische Weg, ja.
Genau, rechtlich ist es, denke ich, interessant, dass es ja nicht darum geht, ein Staat hat eine Liste, was du sagen darfst und was nicht, sondern ein Staat sagt nur, es gibt Gesetze, an denen sich die Firma halten muss und die muss das durchsetzen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, inwiefern auch vorgegeben ist, dass zum Beispiel Nichtregierungsorganisationen das machen müssen und wenn ja, welche, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich habe da keine Insights.
Nee, das ist nicht vorgegeben.
Genau, das heißt, nee, da gibt es ja durchaus auch einen Spielraum im juristischen Sinne.
Ja,
und,
ja,
absolut. Es ist natürlich das ist einfach auch
der einfache Weg bis jetzt gewesen.
Genau, weil sie dann halt das outgesourced haben, ne, sozusagen. Die mussten sich da nicht drum kümmern und konnten.
Und die Verantwortung ausgesourced haben.
Das genau, heißt, das wollte ich gerade sagen. Genau, die Verantwortung liegt nicht mehr bei denen, weil das ist ja das große Problem, dass ja auch befürchtet wird, immer durch solche Maßnahmen gibt es ein Overblocking. Also weil die Firmen Angst haben, diese riesigen Bußgelder zu bekommen, blockieren sie halt eben eher zu viel. Und was natürlich dann zu einer Zensur führen kann. Und so können sie, vermute ich mal, ich bin aber auch kein Experte in dem Gebiet, die Verantwortung dann abschieben. Sie sagen dann, wir machen doch hier mit der DPA und dem Korrektiv und dann sind die dann verantwortlich. Und deswegen ist das vermutlich eine ganz praktikable Lösung, zumindest jetzt hier im europäischen
genau.
Bereich
gewesen. Und das bleibt ja erstmal in Europa, erstmal trifft es ja nur die USA. Und das ist natürlich vollkommen recht, dieses Overblocking, wie du es genannt hast, ist genau damit argumentiert ja Zuckerberg, indem er sagt, wir haben viel zu viel geblockt und okay, klar, wir haben viel Mist erwischt, das werden wir weiterhin auch machen wollen, aber wir haben auch super viele unschuldige Leute erwischt, weil wir immer mehr Gesetze haben zum Overblocking und da klagt ja die EU an, dass die da irgendwie restriktiver sind. So, und sein Weg ist jetzt, okay, lass uns das Ganze umdrehen. Wir machen das Overblocking weg und machen nur noch KI-Filter, die dann, keine Ahnung, Kinderpornografie, Gewalt und so weiter, also höchst illegale Sachen, sage ich mal, weghauen. Und alles, was in der Grauzone ist, bleibt bestehen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Ansatz.
Ja, wobei das Problem des Overblockings löst ja KI überhaupt nicht. Also ich meine, natürlich haben die auch jetzt schon Algorithmen, die Sachen flaggen. Das machen ja nicht nur Leute. Und das ist ja genau das Problem, dass KI ja eben nicht das Problem löst vom Overblocking, sondern dass es eher noch intransparenter ist, ne, weil du ja nicht genau nachvollziehen kannst, im Zweifel, warum dein Post geblockt wurde. Du hast ja nur so einen schwarzen Kasten und der sagt halt ja oder nein. Und wenn du dann sagst, in Berufung gehst, dann muss dann vielleicht jemand drüber gucken oder so, ne? Und das kostet dann wieder Geld und so weiter. Das heißt, das Problem löst man damit nicht. Ich glaube, die politische Brisanz ist so ein bisschen, weil sich ja gerade generell, vor allem in den USA, gerade das Klima natürlich ändert, ne? Also Trump wurde gewählt und auch nicht von einem insignifikant wenigen Teil der Bevölkerung. Also das gibt da halt diverse Leute, die das offensichtlich auch wollen. Und Firmen haben natürlich ein Profitinteresse. Ne? Das wird ja auch oft irgendwie als Greenwashing und Rainbowwashing und was auch immer auch angezeigt. Das heißt, Werte in der Firma vertritt man meist ja, wenn es eben nicht viel kostet oder halt einen Profit gibt, ja, sondern
oder auch
das ist tatsächlich, soweit ich weiß, ist das auch festgelegt. Also du musst zumindest, wenn ich das deutsche Gesetz kenne, als Firma ja auch profitorientiert handeln. Das kann man jetzt auch den Leuten nicht immer direkt vorwerfen, aber es stellt sich natürlich immer die Frage, was steht da eigentlich dahinter und Ethik und so. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht über Personen urteilen, also ist Zuckerberg jetzt böse oder gut, sondern vielleicht eher die Fragen stellen, was hat das für Konsequenzen und wie sind wir da hingekommen und wie kommen wir da wieder raus oder so. Also das wäre jetzt eher so mein Anspruch, jetzt nicht zu sagen, also ist das jetzt ein Fähnchen im Wind und soll er das sein und hat er keine Eier? Ich weiß nicht, das führt jetzt irgendwie zu nichts.
Ja, aber man kann trotzdem, das finde ich auch, wir brauchen hier nicht verurteilen, wir brauchen, aber wir können zumindest nach den Gründen fragen. Und eine legitime Frage ist oder diskutable Frage ist, ist es eine politische Entscheidung, rein politische Entscheidung, diese Content-Moderation abzuschaffen? Oder die anderen Maßnahmen, die genannt wurden, Kritik an der EU, sind das rein politische Entscheidungen oder sind das vielleicht ökonomische Entscheidungen? Sind das vielleicht auch wirklich, ethische Entscheidungen, wirklich in Richtung Meinungsfreiheit, Pluralismus? Oder ja, was treibt ihn an? Und da finde ich schon, das kann man diskutieren jetzt. Also das muss man auch nicht irgendwie jetzt verteufeln oder so. Ich habe mal diesen Transkript gelesen von dem Video, das ist ja sehr, sehr kurz. Und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass er an einem Punkt, ich glaube, das ist der fünfte Punkt, sagt, wir wollen die Mitarbeiter, die sich da um den Content und so weiter kümmern, von Kalifornien nach Texas verlegen. Ja, also das ist so eine Maßnahme. Weil nämlich uns vorgeworfen wurde, dass die Menschen, die in Kalifornien arbeiten, einen anderen Bias haben als die in Texas. Okay, und wir wollen jetzt mehr Transparenz, mehr politische, ja, was auch, also was auch immer dahinter steht, wenn man nach Texas das verlegt. Und da ist mir das, also das ist ja offensichtlich, dass das hier keine, das ist ja keine Entscheidung für mehr Meinungsfreiheit, sondern eine andere Meinung will man jetzt haben. Also wenn man sagt, okay, die Leute in Kalifornien haben diesen Bias und die Leute in Texas, die werden ja nicht ohne Bias sein, also Voreingenommenheit, ne? Sondern die haben halt einen anderen Bias. Das bedeutet, wenn man von da nach da die Leute verlagert, hat man eine bestimmte politisches Interesse vertreten damit oder signalisiert. Ja, es ist ja jetzt nicht so, als ob man von dem Bösen zur Neutralität kommt, sondern man kommt von links nach rechts, wenn man das politisch zum Beispiel vielleicht irgendwie beschreiben will oder was weiß ich. Da, diese Gründe kann man ja benennen und sagen, naja, was hier Zuckerberg eben macht mit diesem Wandel, ist nicht nur, also da wird Meinungsfreiheit zwar sozusagen hochgehalten, aber man sieht offenkundig, dass das auch politische Entscheidungen sind.
Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Das zeigt ja auch, also ich wollte noch kurz was einwerfen, weil wir jetzt auf einer abstrakten Ebene reden und ich glaube, das ist auch angemessen beziehungsweise auch interessant. Man muss aber natürlich, also nur, dass ja unsere Hörenden das auch wissen, wir sind uns natürlich bewusst, dass es auch um konkrete Menschen geht, ja, die jetzt zum Beispiel anderes ertragen müssen in ihrem Feed und sich das teilweise auch nicht selbst ausgesucht haben. Nur um es nochmal einzuwerfen, hier geht es natürlich dann am Ende, wie bei vielen Dingen in der Politik, am Ende um reale Menschen, die echte Probleme haben. Aber die Systemik dahinter, ne, die ist ja meistens irgendwie doch abstrakter. Genau, aber dass wir es halt auch in unseren Köpfen nicht vergessen, da stehen natürlich immer Menschen dahinter. Um wieder zurückzukommen, ja, mein Problem damit ist, oder das Interessante, was ich systemisch daran sehe, ist, dass eben eine Person oder eine Firma entscheidet, dass dieses Content-Team jetzt woanders ist, um einen Bias zu verändern. Das ist eine Top-Down-Entscheidung, ne? Man könnte ja auch zum Beispiel irgendwie sagen, es muss eine halbwegs repräsentative Vertretung geben über das ganze Land verteilt, ne? Oder über verschiedene Gruppen von Menschen oder Altersgruppen oder, ne?
Ja, oder die Community entscheidet. Denn auf der einen Seite will man jetzt Community Notes, aber zum Beispiel, wer die Moderation und weitere Arbeit macht, darüber will man scheinbar keine Entscheidung haben.
Genau, und das ist, glaube ich, der fundamentale Unterschied. Es gibt ja auch Gegenbeispiele, also zum Beispiel Wikipedia. Das hat jetzt zwar auch eine mächtige Foundation hinten dran, aber natürlich jetzt kein Konzern wie Meta. Die haben auch Kohle, also wie ist jetzt auch nicht alles so, dass das jetzt Non-Profit wäre bei Wikipedia, soweit ich weiß. Aber da ist es ja so, dass du auch eine Moderation hast, die sich selber als Community aufgebaut hat, die aber natürlich jetzt den Vorwurf auch bekommt, dass sie jetzt zu links sind oder zu woke oder so, ne, irgendwie. Also will ich jetzt nicht bewerten, ob das jetzt am Ende nur Wissenschaft ist und wie das alles ist. Es gibt auf jeden Fall eine Art von Moderation. Und die etabliert sich, ne, wie das sich halt immer etabliert in irgendwelchen sozialen Gefügen. Der Unterschied ist aber, dass Wikipedia von Anfang an als auf eine viel breitere Basis gestellt wurde, von der Idee her. Das war ja nicht ein zentral gesteuerter Konzern. Und dann sind wir halt ganz schnell bei diesen Themen, oder die sind ja auch interessant, wie, was möchten wir denn haben im digitalen Raum und wie ist das zu bewerten? Also mir kommt es zum Beispiel schon so vor, dass eine Plattform wie jetzt die sozialen Medien, dass die ja eine Funktion übernehmen, die in den Ideen von Demokratie so als Marktplätze gesehen wurden, als öffentliche Räume, wo Leute zusammenkommen und sich natürlich dann frei austauschen dürfen, auch ohne Zensur und ihre Meinungsfreiheit leben können. Ne? Und dass es auch okay ist, wenn du dann halt irgendwie was sagst, was die anderen Leute nicht machen, weil das da irgendwelche Mechanismen auch gibt. Ne? Dann wirst du halt von der Bananenkiste runtergeschubst oder die Leute gehen weg oder irgendwie sowas. Ne? Und es gibt sogar, soweit ich weiß, Gesetze für öffentliche Räume. Also das nicht einfach, darf nicht einfach verboten werden oder so. Aber es ist auch klar, dieser öffentliche Raum gehört nicht, keine Ahnung, der Telekom oder so. Also klar, es gibt auch Plätze von der Telekom, die auch öffentlich sind und so, ne? Aber jetzt, keine Ahnung, der Marktplatz in der Stadt, der gehört ja jetzt nicht einem Konzern. Und dadurch hast du ja eine ganz andere Dynamik beim Vergleich. Und die Frage ist halt schon, wie bekommen wir sozusagen so fundamentale Kommunikationsplattformen, wenn wir jetzt da mal davon ausgehen, dass sich Social Media in der Art und Weise weiter etabliert oder weiter verbreitet oder einfach da bleibt, ist ja auch nicht super sicher, vielleicht haben unsere Kinder in der nächsten Generation keinen Bock mehr drauf. Da brauchen wir da natürlich auch irgendwie eine Öffentlichkeit, die eben, das haben wir auch öfter schon mal hier angesprochen, das ist natürlich ein Problem, dass einzelne Milliardäre in Deutschland, im Fall von Deutschland auch aus anderen Ländern, mit anderen Wertesystemen, also Kulturen, die andere Wertesysteme haben, hier diktieren, was wir tun dürfen und was wir sagen sollen. Und das geht ja in alle Richtungen. Also ich weiß zum Beispiel bei TikTok, wenn du da über Sex reden willst oder auch bei Instagram, dann musst du dir Wörter ausdenken, darfst nicht Penis sagen. Musst was anderes sagen, sonst wirst du halt downgraded vom Algorithmus. Und dass diese ganze Hoheit, die wir da abgegeben haben, das ist ja ein fundamental grundsätzliches Problem oder eine grundsätzliche Frage. Und das, was jetzt rauskommt, diese Frage nach einem Wertewandel von diesem einen Chef, von diesem einen Konzern, das ist ja nur am Ende der Spitze von dieser ganzen Kette an Problemen, das, was jetzt halt gerade rauseitert, sozusagen. Ne? Und also wir machen uns ja sozusagen abhängig von den Sinneswandelns von einem einzelnen Milliardär oder von 5 Milliardären auf der Welt. Und das ist ja das grundlegende Problem. Also wie kriegen wir ein soziales Netz hin, was das nicht hat? Und ich bin natürlich nicht der Erste, der auf diese Gedanken gekommen ist oder habe es ja auch nicht erfunden. Und seit langen Jahren probieren ja auch Leute zu überlegen, wie kann man es besser machen, technisch auch. Also bestimmt haben viele von euch schon mal das Fediverse gehört mit Mastodon und Pixelfed, die jetzt auch wieder in den Fokus geraten.
Mhm. Auch, als alternative Plattform meinst du?
Nicht nur eine alternative Plattform, sondern als ein alternatives Konzept. Also es ist ja nicht einfach nur ein neuer Milliardär, der jetzt halt eben nicht Twitter, sondern Twix gründet, sondern das ist ja, wie kann man das Ganze auf mehrere Beine stellen? Ne, auf vielleicht auch irgendwie, was auch immer es genau heißt, demokratischere oder verteiltere Sachen, die auch, Und da gibt es verschiedene Gründe. Die einen wollen halt eben diese Zensur nicht haben oder diese als Zensur empfinden und die anderen wollen halt eben keine Milliardäre, die einem was sagen oder beides. Ne? Und diese Netzwerke gibt es. Da gibt es das Fediverse, da gibt es also die föderalisiertes. Das heißt, du hast verschiedene zentrale Server, so wie bei E-Mail, ne? Gmail und Outlook gibt es halt dann irgendwie auch diese einzelnen Komponenten. Und da kannst du dir deinen Account machen, so wie du jetzt vielleicht roman@gmail hast und ich habe chris@outlook.com. So hast du dann deine Mastodon zum Beispiel oder Fediverse-Instanzen. Und die können sich untereinander unterhalten, also wie bei E-Mail. Also E-Mail ist ein Beispiel. Das Einzige, was sich so richtig durchgesetzt hat, ist an so einer föderalisierten Kommunikationsstruktur. Und darüber hinaus gibt es dann auch, weil du da ja auch dann das Problem hast, dass du immer so kleine Chefs hast sozusagen, ne, die irgendwie Regeln machen sollen und die sich dann unterhalten, mit wem sie sich verbinden. Also zum Beispiel Blue Sky und Instagram, also Threads von Instagram unterstützt dieses Protokoll auch. Das finden aber dann nicht alle gut, mit Threads sich zu vernetzen. Und kappen dann diese Verbindungen. Ne? Das ist ja auch dann immer eine große Frage. Will man das oder will man das nicht? Und die andere Alternative ist, man macht das halt komplett dezentral, von Person zu Person. Das ist technisch dann nochmal anspruchsvoller. Da gibt es auch Protokolle und auch Dinge, die das tun. Und worauf ich hinaus will, ist, gerade in diesem dezentralen Einsatz, der quasi per Definition auch schlecht moderiert und, also vor allem nicht zentral moderiert und gefiltert wird, das ist schon abenteuerlich, ne? Also was man da halt auch an Material bekommt und Bildern bekommt. Und für mich ist das so ein bisschen der Abgrund, in den man dann auch blicken kann, wie es komplett unreguliert wäre. Ich mag natürlich diesen Ansatz von dieser Dezentralisierung, aber es wird auch sofort offensichtlich, irgendeine Art von Moderation, ich sage jetzt bewusst Zensur nicht, ne, wird halt benötigt. Und die Frage ist, wie macht man das? Und das haben wir einfach nicht rausgefunden als Menschheit. Wie viele Dinge im 21. Jahrhundert müssen wir das rausfinden? Und es gibt viele Ansätze und wir müssen gucken, was funktioniert und was wir wollen. Und es gibt natürlich auch für die zentralisierten Systeme regulatorische Ansätze oder Ideen. Also zum Beispiel die Idee von Plattformräten, dass es irgendwelche, wie auch immer, gewählten oder andere artigen Sachen Räte gibt, die dann halt diese Plattform beraten, innerhalb von dieser Struktur, die halt besteht. Also so vielleicht so ein bisschen wie, weiß nicht, ob das jetzt hinkt, aber vielleicht so, wir schaffen nicht den Kapitalismus ab, aber wir machen wenigstens einen Betriebsrat. So, ne? Also es gibt ja zwei Varianten, ne? Du machst was ganz Neues oder du versuchst im System irgendwas dagegen zu stellen, so ein bisschen. Und wie bei vielen in der Technik gibt es halt die technischen Maßnahmen dagegen und auch die sozialen und politischen und regulatorischen. Und da haben wir so ein ganzes Potpourri sozusagen, ne? an Situationen. Und was natürlich jetzt schwierig ist, ist, dass die Leute da ganz konkretes Problem haben. Ne? Die wollen jetzt zum Beispiel in ihrem Feed keine feindlichen Beiträge haben die ganze Zeit oder halt irgendwelche Bot-Farmen wegklicken. Also diese automatisierten Farmen sind natürlich nochmal ein anderes Problem. Und ihr Leben wird sich da halt jetzt ändern. Was machen die halt jetzt? Und ich finde das gar nicht so einfach zu beantworten, weil auf der einen Seite hast du dich ja auch bewusst entschieden, diesen Deal einzugehen mit dieser Plattform. Also man könnte sozusagen sagen, selber schuld, hättest ja auch gleich irgendwas Dezentrales nehmen können. Also das ist natürlich eine hypothetische Frage, weil du musst ja auch in sozialen Netzwerken immer dahin gehen, wo man auch Leute bekommt. Und das andere ist, was mache ich jetzt? Ist es jetzt irgendwie ethisch verpflichtend, da wegzugehen? Oder ist es ethisch verpflichtend, da zu bleiben, um halt irgendwie ein Gegengewicht zu haben? Und natürlich auch die Frage, hattest du jemals die Macht? Ne? Also die haben ja auch vorher schon die Algorithmen gesagt, was gut lief und was nicht. Und wenn du da eine gewisse Reichweite aufgebaut hast, dann hast du dich bewusst oder unbewusst entweder diesen Algorithmen unterworfen oder zufällig genau das produziert, was die halt gut finden. Also das ist ja durchaus auch ein wirklich kompliziertes Problem, was auch an jedem einzelnen Influencer, Influencerin nicht vorbeigeht, wenn man da halt in die Selbstreflexion ein bisschen tiefer treibt. Und da gibt es, glaube ich, auch keine so richtigen Antworten. Und wir hatten das ja auch manchmal bei der Kirche. Ne? Sollte eine Kirche da sein, wo die Menschen sind, also zum Beispiel bei TikTok, oder sollte eine Kirche das tun, was ideologisch, was auch immer genau die Ideologie ist, oder wertemäßig, um es jetzt nicht so, also Ideologie ist ein bisschen verbrannter, ne? Korrekt ist. Und diese Frage hatten wir ja ganz, ganz oft hier bei uns. Und gerade bei der Technik ist halt viel passiert in den 20 Jahren, wo sich Monopole gebildet haben und so weiter, wo man schon sagen kann, ethisch gesehen hätten wir das besser machen können, aber dann wären wir vielleicht auch nicht da gewesen, wo die Menschen sind. Und vor diesem Dilemma stehen wir so ein bisschen. Ne? Und ja, jetzt habe ich viel gesagt. Sag mal was dazu.
Also ich würde gerne noch mal einmal zu diesem Vergleich des öffentlichen Raums kommen. Den fand ich interessant und auch richtig. Eigentlich müsste eine Plattform genau das sein, öffentlicher Raum. Ich finde aber, und das Verführerische an Zuckerberg-Argumentation mit der Meinungsfreiheit ist ja, oder mit diesen Formulierungen, wir gehen an die Wurzeln zurück, das klingt ja so, als ob wir wieder zu dieser Ursprungsplattform, jeder kann sagen, was er will, jeder ist frei, das klingt so toll. Das klingt so an den Anfängen des Internets. Du erinnerst dich, das hast du schon öfters hier gesagt, wie das war, der Wilde Westen. Das klingt schön, allerdings würde das ja viel mehr implizieren, als er unterstellt. Nehmen wir nur ein Beispiel, dieses Bubble-System oder was die Algorithmen mit der Bewertung der Profile, mit den Filtern der Feeds, also was kriegst du für Nachrichten vorsortiert, in welchen Interessen wirst du im Algorithmus abgebildet. Das alles ist ja schon ist ja schon gegen die freie Meinungsäußerung gerichtet. Also wenn ich im Internet das angezeigt bekomme, welcher politischen Meinung ich bin, damit ich immer mehr davon konsumiere, damit da irgendwie Werbung eingespielt wird in dieser Richtung, dann hat das ja schon von Anfang schon systemisch nichts mehr mit Öffentlichkeit, öffentlichen Plätzen und freier Meinungsäußerung zu tun. Ich bin ja schon durch die Algorithmen systemisch gefangen in gewissen Filtern. Da gibt es sozusagen große Baustellen, an denen wenig gearbeitet wird. Hingegen zu sagen, wir filtern zu viel Homophobie raus, zum Beispiel, das finde ich irgendwie eine merkwürdige Argumentation, dass man jetzt auf diese Schiene rückt. Und hier vielleicht kurioserweise vielleicht ein Votum für Zensur, möchte ich mal sagen. Zensur heißt ja auf Lateinisch schätzen, bewerten, Kritik üben und nicht irgendwie die Meinung von anderen stehlen oder so. Und hier sozusagen von der Wurzel, von der Urbedeutung von Zensur würde ich sagen, das ist nichts Negatives. Also natürlich haben wir Zensur in Deutschland. Nehmen wir an, Kinderpornografie ist so ein klassisches Beispiel. Warum gibt es das nicht? Warum wird das verboten? Warum ist die Verbreitung von Videos illegal? Warum wird das strafrechtlich verfolgt? Und warum ist das im Internet auch strafrechtlich verfolgt? Einmal wollen wir durch diese Zensur der Kinderpornografie natürlich die Betroffenen schützen. Also Kinder, die irgendwie gefilmt wurden, sollen nicht im Internet quasi als Opfer festgehalten werden auf Ewigkeit, ja. Also man will die Opfer schützen, das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass man die Konsumenten schützen will. Also wer will denn freiwillig oder zufällig auf so ein Video stoßen? Das ist ja total traumatisierend, also für einen Menschen, der damit jetzt gar nichts zu tun hat, ja. Und also man schützt auch die Konsumenten. Und diese Zensur, da würde doch keiner ernsthaft in Frage stellen, ist eine gute Sache. Aber die Analogie lässt sich ja durchaus ziehen. Was ist mit nationalsozialistischer Propaganda? Warum schützen wir das? Naja, auch da kann man sagen, wir schützen damit die Konsumenten. Die Leute sollen nicht mit diesem Hass in Verbindung kommen, auch zufällig, damit sie schlicht und einfach nicht diesen Grausamkeiten ausgesetzt sind. Also man kann durchaus Zensur ja legitimieren, indem man sagt, wir schützen hier mit Menschen, weil das ganz furchtbare Verbrechen sind oder ganz furchtbare Meinungen, die nicht in die Öffentlichkeit gehören.
Ja, ich glaube, was man immer, also ich möchte nicht zu sehr in diesen Zensur oder nicht, und ich finde, das Wort ist auch definitiv negativ konnotiert. Also ich glaube nicht, dass die etymologische Herkunft, wo das Wort mal herkommt, dass da unbedingt was damit zu tun hat. Also schon ganz klar, glaube ich, das will man nicht. Was Leute, also finde auch gut, dass wir eine freie Meinungsäußerung haben. Was man aber immer sagen muss, ist, in jedem Land, auch in der USA, gibt es natürlich Gesetze von Dingen, die nicht frei äußerbar sind. Ne? Also das sind so einfach Basics. Ich finde, man kann sogar, also ne, zum Beispiel, du darfst nicht zum Mord aufrufen. Das darfst du selbst in den liberalsten Demokratien nicht. Auf der anderen Seite sehe ich aber schon, also zum Beispiel das Beispiel mit dem Algorithmus, so eine Selbstzensur, das sehe ich schon als ein komisches Zeichen. Und ich frage mich auch, warum wir das einfach akzeptieren. Warum ich bei Instagram oder TikTok nicht Sex sagen darf. Ja, also weil ich dann ins Oblivion runtergevotet werde vom Algorithmus. Und natürlich sind die Leute nicht dumm und überlegen sich dann Kunstworte, ne, sagen da nicht mehr Vagina, sondern Vagisch oder so. Und das ist, also natürlich müssen sie das machen, aber wir lassen uns das diktieren, das so zu machen. Und das finde ich schon, also ist das nicht das Schlimmste aller Dinge, aber das finde ich schon irgendwie auch sehr merkwürdig, ne, dass wir, wo wir da hingekommen sind. Natürlich sind dann immer diese Interessensabwägungen auch mit Jugendschutz, ne, und Sex und Pornografie. Das sind ja alles auch Dinge, über die man diskutieren muss und kann. Und da gibt's ja nie so eine einfache Schwarz-Weiß-Antwort, ne? Alles erlauben oder alles verbieten ist natürlich, ne, immer blöd. Und ich glaube, was man auch noch mal sehen kann, wo ich persönlich nicht sicher bin, ob das eine gute Entwicklung war, ist, soziale Netzwerke haben ja mal lokal begrenzt oder sozial begrenzt funktioniert. Ja, also die ersten sozialen Netzwerke, ICQ, MSN, E-Mail irgendwie auch, ne? Auch dann StudiVZ und was es alles gab, ne? Auch Facebook in den Anfangstagen. Da hast du dich ja vernetzt mit den Menschen, mit denen du wirklich zu tun hattest. Ne? Da ging es um, hey, was machen wir heute Abend und wie geht's dir? Und hier ist übrigens mein Kind geboren. Ne? Und dadurch hast du ja auch diese Probleme in einer ganz anderen Dimension. Ne? Wenn du dann da halt irgendwie einer freidreht und eine Nazi-Parole sagt, dann kriegt der ein ganz anderes Feedback, ja, als er das jetzt kriegt. Und das haben wir ja sozusagen durchbrochen. Und natürlich ist da also das damalige, ich kann mich da noch dran erinnern, damals wusste niemand, wie man um alles in der Welt Geld machen sollte, mit diesen sozialen Netzwerken. Die haben viel, viel Geld gekostet, Facebook und so weiter, StudiVZ. Und keiner wusste, wie ich das monetarisieren kann. Und heute wissen wir das. Heute haben sie es rausgefunden. Und zwar, indem ich das Ganze öffne. Das heißt, es geht jetzt nicht mehr darum, dass ich frage, hey Roman, was hast du am Wochenende gemacht und was machen wir? Sondern da geht es jetzt darum, ich habe plötzlich ich kann da Leute erreichen mit, weit darüber hinaus. Und das natürlich auch auf einer kommerziellen Art und Weise und einer interessensgeleiteten Art und Weise. Ne? Plötzlich macht es Sinn, Bots zu haben, ne? Die kommentieren, die fluten. Es macht Sinn, reißerische Dinge zu machen, ne? Weil die weitere Reichweite bekommen, weil die belohnt werden. Und diese ganzen Probleme hätte ich ja nicht, wenn ich im lokalen Raum bleiben würde. Ja, oder ganz, ganz konkrete Sachen. Ne? Also das hat sich jetzt, also das ist ja nicht lange her, wo Leute keine Transsexuellen kannten. Und ich habe einmal mit einer Transsexuellen gesprochen und die meinte auch, ja, damals vor dem Internet, ich dachte, ich bin die Einzige. Und plötzlich konntest du dich vernetzen und hattest irgendwie, ne, ich bin, also, und das gilt ja für viele Dinge, Neurodiversität und so weiter. Du hast da ganz, ganz viele Möglichkeiten, dich auch zu solidarisieren und auch zu merken, du bist nicht allein. Auch bildungsmäßig, ne, also was du heute an Ressourcen bekommst. Keine Ahnung, zum Beispiel, wie man seine Kinder gut erzieht und so. Also es gibt ja auch gute Bubbles sozusagen, ne, und die halt auch gute Reichweite haben und auch Dinge abdenken und Nischen abdenken, die natürlich jetzt zum Beispiel im Zeitalter des Fernsehens überhaupt nicht möglich gewesen wären. Ne, auch Talkrunden, dass du halt in so einer Talkshow bei Markus Lanz deine zwei Talking Points hast und dann wirst du niedergeschrien von der Gegenpartei und da kann ja keiner, ne, und jetzt kannst du halt im Podcast dich einfach mal 4 Stunden irgendwie mit jemandem richtig unterhalten. Das sind natürlich ganz andere, auch positive Möglichkeiten. Aber trotzdem glaube ich, durch dieses Größermachen von diesen sozialen Kreisen hat sich das so ein bisschen verselbstständigt und konnte natürlich dann auch geldmäßig ausgeweitet werden und hat natürlich die Dinge belohnt, ne, die dann, also das hat dann so ein, also es ist im Prinzip ja nur einem Automatismus gefolgt von einem Markt. Was wollen die Leute hören? Natürlich reißerische Themen, schlimme Themen. Und da hatten wir, das geht halt so schnell, also zum Beispiel in Deutschland, wir haben ja auch das System mit Öffentlich-Rechtlichen und so, ne? Wir haben ja durchaus ein paar Kontrollmechanismen, die halt sagen, es ist wichtig, dass wir nicht Nachrichten und zum Beispiel nicht nur unter Marktkriterien unterwerfen. Und da hatten wir, das sind ja lang gewachsene Dinge, die sich langsam und das kriegen wir gar nicht hin. Ne? Also wie kriegen wir ein Modell oder Gegengewichte gegen diese Marktgeschehen in so schnell veränderten Umgebungen hin? Das haben wir ja alles noch gar nicht rausgefunden.
Ja, aber ich meine, das ist doch ein genialer Punkt und den sollte man doch nochmal wirklich erwähnen. Wenn man jetzt behauptet, okay, wir haben hier den Öffentlich-Rechtlichen, die sind ja politisch irgendwie voreingenommen. Hingegen in Facebook kann ich alles schreiben, da habe ich Meinungsäußerung. Das ist ja ein wichtiger Punkt, jetzt von deiner Perspektive zu sagen, nee, liebe Freunde, da irrt ihr euch. Facebook ist eben nicht an eurer super individuellen Meinung interessiert, sondern das ist ein Reibach-Unternehmen. Natürlich wollen die Geld machen. Und ihre KI-Systeme und Bubble-Systeme sind dafür entwickelt, um das zu forcieren und zu verbessern. Ihr steht hier nicht mit einem lieben Unternehmen, was irgendwie eure Meinungsfreiheit fordern will, gegenüber dem bösen Staat mit seinen Rundfunk, ARD oder so, sondern es sind schlicht und einfach andere Dimensionen. Wenn ihr auf Facebook seid, knechtet ihr euch eben unter die Marktwirtschaft, unter die Wirtschaft, während ihr bei ARD euch eben unter andere politischen Agenten subsumiert und so. Ne? Also das muss man ja auch nochmal benennen, dass es nicht interessenfrei ist, alles irgendwie.
Genau, ich denke, das ist halt die Abwägung. Ne? Also gerade auch in Ländern wie den USA hast du natürlich ein viel größeres Vertrauen in Privatfirmen als in den Staat, also bei vielen Leuten zumindest. So, das ist eher verankert, während jetzt in Europa das, glaube ich, nicht so präsent ist. Ne? Also das ist ja auch kulturell abhängig und wahrscheinlich auch erfahrungsabhängig. Also jede Gesellschaft, ne, je nachdem, welche Erfahrungen man auch in der Vergangenheit gemacht hat, tickt da ja auch ein bisschen anders. Ne? Womit wir auch wieder bei dem Problem sind, dass es natürlich dann auch ein Informationsmonopol gibt, ne, von eben wenigen Milliardären in den USA meistens und jetzt halt aus China, die ja jetzt einer anderen Kultur, wie jetzt der unsrigen, diverse Dinge obtruieren. Ne? Das sind ja auch alles Sachen, die nicht mehr irgendwie demokratisch legitimiert sind und wo wir auch noch keine Wege gefunden haben. Also, ja, ich habe das Gefühl, wir werden auch keine super einfache Lösung da jetzt finden. Aber ich finde es gut, wenn man so das Bewusstsein schärft, dass die Frage halt viel mehr ist, hat jetzt Elon Musk was Blödes gesagt und darf ich da jetzt noch bei X sein? Sondern, dass es da auch so eine Komponente gibt. Und ich traue mich mal eine Parallele zu ziehen, auch aus anderen Bereichen. Ne? Also das gibt es ja zum Beispiel auch, also insgesamt diese Personalethik, wenn man jetzt zum Beispiel Tierwohl mal anguckt oder auch CO2-Ausstoß, ne, wo wir viel dann so aufs Individuelle abwälzen, was aber im Prinzip halt einen verschwindend geringen Anteil hat. Ne? Also keine Ahnung, ich habe jetzt neulich zum Beispiel, ich achte darauf, dass ich hier halt einigermaßen vernünftig heize, weil ich es auch bezahlen muss, ne? sozusagen Fenster zu und Stoßlüften und was man so soll. Und dann ärgere ich mich, wenn das halt mal nicht klappt und das Fenster bleibt mal auf oder es irgendwie, ne? Und die Heizung ist trotzdem an oder irgendwie sowas. Und dann sitze ich in einem Bürogebäude und es sind vielleicht 4000 Quadratmeter und die sind irgendwie kaputt und das ist halt 27 Grad und ist keiner drin. Das ist natürlich jetzt Banane, ne? Aber also diese Verhältnismäßigkeiten, ne? Von also man optimiert sozusagen an minimalen Stellschrauben, ne? Und natürlich kommt das aus einem guten Grund, weil es geht halt nicht ohne deine eigene Verantwortung, ne? Also es, am Ende sind es Menschen, die sich verantworten müssen für dem, was sie tun, ne? Also entweder, also christlich gesprochen, auch vor Gott irgendwann. Das glaube ich schon, aber dass man halt guckt, dass man auch den richtigen Stellschrauben dreht. Und das ist vielleicht dann so ein bisschen die Aufgabe, die man dann auch individuell hat. Also ist jetzt meine ethische Verantwortung hier wirklich zu reflektieren, ich verliere meine Followerschaft und muss jetzt eben, ne, ins Fediverse? Oder ist eigentlich der Ansatzpunkt ein anderer? Ich kann ja auch bei einem solchen Netzwerk mit dafür werben, zum Beispiel, ne, andere Strukturen zu schaffen. Und klar, ich kann auch parallel oder auch ja, man kann auch Idealist sein und nur noch bei anderen Netzwerken sein, ne? Aber ist es das, was dann am Ende auch was bringt? Also da diese Fragestellung hat man ja ganz oft im Leben und überall.
Ja, ja, klar.
Und deswegen kommt mir das ein bisschen zu kurz vor, so, ich war jetzt die ganze Zeit bei Meta und jetzt kann ich da nicht mehr hin. Also ja, aber du warst da halt auch die ganze Zeit, ne? Also die Probleme haben ja trotzdem schon bestanden. Also das ist ja jetzt nur ein kleiner Teil. Und klar, jetzt wird es noch mal evident. Jetzt geht es ans Eingemachte vielleicht noch mal. Aber das ging es ja vorher auch und in vielen Dingen. Das ist nur jetzt gerade ein bisschen publiker.
Ja, das Ironische ist ja jetzt, dass durch diese Idee von Zuckerberg eben durch die Community Notes genau diese Frage fast schon an den Einzelnen kommt. Wenn ich ganz persönlich den Content mit dem Moderator spielen kann, muss ich das jetzt tun? Also muss ich jetzt die Leute flaggen, wenn sie Quatsch schreiben? Also die Arbeit wird im gewissen Sinne ja ausgelagert an die Nutzer.
Genau, das wollte ich auch sagen. Das ist natürlich der Trick, dass du als profitorientiertes Unternehmen jetzt kostenlose Workforce hast, ne? Kostenlose Leute, die für dich arbeiten und die anderen dann entlassen kannst, ne? Die das halt profimäßig machen. Klar, es ist auch eine Komponente, ne? Also so Community Notes oder insgesamt auch crowdgesourcete Komponente, die kann auch funktionieren, ne? Und es gibt ja auch ganze Foren, wie zum Beispiel bei Reddit oder so, wo sich dann auch, also, aber es bilden sich dann auch wieder Bubbles, glaube ich. Aber das Wie und das, was kommt am Ende raus, ist natürlich am Ende entscheidend. Aber ich würde jetzt sagen, es ist nicht per se der schlechtere Ansatz, als alles mit KI zu machen oder ein festes Team zu haben. Oder man muss halt nur gucken, auch sehen, dass da hinten vielleicht auch knallharte Interessen stehen, ne? Dass du Leute entlassen kannst, weil es jetzt die Leute kostenlos machen. Und ja, das ist ja generell, sagt man ja immer, ne? Wenn du nicht bezahlst, bist du das Produkt. und jetzt muss das Produkt auch noch die Arbeit machen, also ja.
Ich hätte gerne noch mal die Frage gestellt, ob wir zu dieser Entwicklung insgesamt, also die Entwicklung Dezentralisierung, Zentralisierung, die Entwicklung von Arbeitsauslagerung, Ökonomisierung von Plattformen, ob wir da eine christliche Perspektive noch mal drauf haben. Also mein Anfangsimpuls war die Frage an mich selbst, ist es eigentlich christlich legitim zu zensieren? Egal ob in schwacher oder also in solcher Form wie Kinderpornografie oder keine Ahnung, ist es christlich legitim zu zensieren? Ich habe gedacht, also wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, in der alle Christen wären, 100%, dann glaube ich, wäre Zensur kein christlich legitimes Mittel. dann müsste man in so solch eine Gesellschaft eben darauf vertrauen, dass jeder vor Gott, also in Rechenschaft vor Gott das an die Öffentlichkeit bringt, was er meint, vor Gott verantworten zu können. Ja? Und wenn jetzt einer sich dann eben schlecht verhält und die anderen Christen beurteilen das auch so, ja, das ist sozusagen, was du hier tust, ist nicht vor Gott gut, dann ist die Kritik sozusagen immanent und dann muss man auch nicht zensieren, man kann sozusagen ganz klar kommunizieren, das ist nicht christlich, was du hier machst. Wir haben aber diesen Status hier nicht. Wir haben eine Gesellschaft, die total religiös plural ist und zum Teil natürlich auch einfach...
Ja, aber du meinst auch nicht, die sind alle getauft. Ne? Also wenn du sagst, ein Staat, der nur aus ChristInnen besteht, dann meinst du natürlich nicht... die sollen alle mal konvertieren, sondern du redest davon, wenn wirklich, wenn es wirklich das Reich Gottes plötzlich ausgebrochen wäre und alle Menschen würden sich so verhalten, wie es gottgemäß ist.
Ja, also so viel nicht, aber ich würde sagen, wenn sozusagen eine Kirchengemeinde, wenn eine Gesellschaft eine Kirchengemeinde wäre. Klar, da gibt es ein paar, die sehen es ein bisschen lockerer, die sehen es ein bisschen strenger, aber eben eine Kirchengemeinde. Jeder hat seine Fehler, jeder macht Fehler, aber müssten wir bei so einer Kirche zensieren? Ich glaube, nein.
Ja, ich hatte den Gedanken, was ich interessant fand, ich weiß nicht, ob es zu 100% passt, aber es gibt von Christina Brudereck, evangelische Theologin, eine interessante Auslegung von zum Beispiel dem Gleichnis oder dem Aufruf, wenn dich ein römischer Staatsbürger einem damaligen Gesellschaft dazu bittet, Zeug für ihn zu tragen, ne, da war er im Recht zu, der römische Staatsbürger, dann musstest du das für eine Meile tragen. Und dann war ja der Aufruf von Jesus, ja, dann geht auch noch eine zweite. Und der Clou sozusagen ist, dass, also warum diese Aufforderung? Und da gibt es auch noch andere Parallelbeispiele. Ne? Was ich toll analysiert fand, ist, dass es eine Form ist von einem Widerstand, die plötzlich Beziehung und Kommunikation erlaubt, und die Herrschaftsordnung durchbricht. Dadurch, dass ich plötzlich freiwillig weiter mitlaufe, bin ich das, der entscheidet. Das heißt, ich bin plötzlich wieder am Steuer, nicht die Person, die mir das aufdiktiert. Und ich schaffe einen Raum, also ich durchbreche etwas und ich schaffe einen Raum, vielleicht wirklich mit dieser anderen Person ins Gespräch zu kommen und eine Verbindung aufzubauen, mich auszutauschen, ne? Eine Beziehung einzugehen. Und das sozusagen als den eigentlichen Widerstand zu sehen. Ne? Und das sozusagen das Christliche ist, in einer Welt die Widerstände, diese Art von Widerständen zu finden. Also wie kann ich was durchbrechen, mit dem Ziel eine Beziehung einzugehen oder herzustellen oder eine Verbindung aufzubauen und gleichzeitig natürlich in irgendeiner Art und Weise gewaltfrei. Und das fand ich cool, ne? Also diesen Gedanken. Und der ist halt super schwer. Und vielleicht gibt es ja auch in diesem System, was wir ja auch gerade beschrieben haben, ne? Das sind ja auch Systeme, die irgendwie schief laufen und so weiter. Ne?
Dieser Gedanke impliziert ja, dass ich mich auf die Ordnung der anderen einlasse. Ne? Also ich widerspreche nicht dem Bürger, den römischen Bürger, sondern ich lasse mich auf seine Ordnung ein und übererfülle sie vielleicht.
Ja, aber nicht nur, weil ich halt ein devoter irgendwas bin, sondern ne, mit dem Ziel dieser Verbindung. Aber es ist ja interessant, dass es nicht heißt, und dann organisiere eine Revolution gegen das Römische Reich. Und das ist ja schon das, was auch wir jetzt, ne, also wenn wir jetzt reden, okay, wir haben hier eben eine gewisse Macht oder eine gewisse Struktur oder ein Machtgefüge oder so, jetzt mit den sozialen Netzwerken oder das funktioniert natürlich auch mit Staaten oder Diktaturen oder was auch immer gerade Phase ist. Und das Christliche dann ist, auf der einen Seite, ich meine, das haben wir jetzt gesagt, okay, wir suchen Alternativen, ein anderes System. Was ist das andere System zum Kapitalismus, zum zentralen sozialen Medien, was auch immer. Aber dass das Ziel dann gar nicht so sehr ist, oder das Christliche zumindest, nicht so sehr ist, jetzt da irgendwie eine Revolution anzuzetteln und das alles umzuwerfen, sondern die eigentlich christliche Reaktion wäre, innerhalb von diesen Sachen Methoden zu finden, die das Ganze aufbrechen mit dem Ziel, gewaltfreie Beziehungen aufzubauen. Und das ist natürlich schwer, ne? Sonst, wenn's da ein, also, aber das fände ich vielleicht auch noch mal so als christlichen Anstoß, vielleicht können wir da auch noch hindenken. Also was wären, auch in diesem Bereich, habe ich jetzt kein Beispiel, ne? Also ich habe auch noch keine Idee, aber was wären da Sachen, um das irgendwie zu bauen? Vielleicht ist es ja auch so ein bisschen sogar schon passiert in Social Media, also auch gerade im Yeet-Netzwerk und so, es gab ja, oder es gibt es immer noch in Social Media oft diesen Trend der Perfektion, ne? Dass du halt sagst, so, hey, ich, mein Pool, mein Geld, mein Body, ja, meine GeschlechtspartnerInnen, das halt alles so zu showcasen, so, keine Ahnung, vielleicht dieses ja, Kapitalismus-Abgefeiere, was man auch aus dem Rap eine Zeit lang kannte. Und ja, auch gerade in unserem Netzwerk ist es ja viel so, dass Leute auch echtes Leben darstellen, ne? Die sagen so, hey, hier läuft es gerade irgendwie schief und ne, klappt halt alles nicht so. Und klar, da kann man natürlich dann auch sagen, ne, funktioniert dann vielleicht auch einfach auch im Markt oder so. Aber das könnte ja so ein ganz kleiner Schritt sein. Ja, vielleicht kann man da sagen so, hey, wir nutzen halt das, um irgendwie da Beziehungen aufzubauen und so. Und vielleicht ist das so ein kleiner Schritt gewesen. Und dann würde ich sagen, es ist auch egal, ob der Boss von dieser Firma vielleicht andere Ziele hat, aber wir haben es halt da gemacht und so, ja. Aber ja, ich finde es auch immer schwer, mich davon zu befreien, ne? Weil im Endeffekt dadurch, dass ich auf diesen Plattformen unterwegs bin, generiere ich Geld eben genau für dieses Dings und will ich das dann unterstützen und so. Aber mit dieser, ja, das ist für mich eher lähmend oft.
Also
ja.
dein Votum mit dieser Bibelstelle und dem Verhalten, das erinnert mich an diesen Ausspruch Jesu, dass man den Kaiser gibt, was des Kaisers ist, und Gott gibt, was Gottes ist. Also es ist schon im Neuen Testament öfters zu beobachten, dass Jesus die politische und gesellschaftliche Ordnung nicht radikal in Frage stellt. Selbst wenn er die Missstände sieht, er sagt nicht, wir müssen jetzt die jüdische Volksfront bilden und hier jetzt mal ordentlich mit den Römern aufräumen. Sondern es ist ein Stück weit, wie Paulus sagt, seht zu, dass ihr alles nehmt und das Gute behaltet eben. Ja, man muss kritisch gucken und das Gute behalten. Also es ist ein Zugehen auf die Welt und zwar in Anerkenntnis ihrer Schlechtheit, aber es ist nicht sozusagen gewalttätige Verurteilung der Welt, sondern der Christ und die Christin müssen in der Welt leben, müssen damit umgehen, aber versuchen eben in diesen schlechten Verhältnissen gute Verhältnisse herzustellen. Und ich glaube, so ein Stück weit ist das aufgegriffen, was du mit dieser Interpretation da gerade gegeben hast. Also jedenfalls wäre das neutestamentlich. Das sehe ich absolut auch. Da hast du vollkommen recht. Ich glaube, das ist die Perspektive, die jesuanische Perspektive. Wir haben natürlich im 20. Jahrhundert durch die christliche, kirchliche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus andere Positionen auch, die viel, inklusive Bonhoeffer, der dann eben 20. Juli den Attentat auf Hitler und so involviert ist. Wir haben auch diese Position des harten Widerstandes, ne? Eben auch einfach als Lehren der Geschichte auch. Natürlich, Bonhoeffer hat dafür auch Kritik im Nachhinein sozusagen auf seine Person gezogen, dass er so vorgegangen ist. Ne? Das ist extrem schwierig und ich weiß nicht, wie man.
Ich will auch nicht sagen, dass es nie, genau, also dass es nie irgendwas anderes geben darf, aber ich finde, das wäre meiner Meinung nach so ein Twist, auch ein christlicher Twist, ja, den man ja jetzt anders, vielleicht, weiß ich jetzt nicht, aber kommt mir schon auch so ein bisschen so. Ja, das ist was Eigenes, ne? Das ist jetzt nicht das, was andere Leute auch sagen würden, ne? Keine Ahnung. Ja, also vielleicht können wir ja auch mit diesem Gedanken hier unsere Hörerinnen und Hörer entlassen.
Ja, das wäre auch das Sinnvollste, denn konkrete Anweisungen, ob die jetzt alle aus Twix rausbrechen müssen, das ist nicht unseres irgendwie.
Das wäre auch ad absurdum, dann würden wir ja wieder die nächste Instanz einsehen, erzählt, was sie zu tun hat. Aber was mich oder uns interessieren würde, ist, wie seht ihr? Wie seht ihr das? Insbesondere auch vielleicht, falls ihr das gut fandet, diese Idee, die wir jetzt am Schluss auch hatten, habt ihr da schon was gemacht oder auch eine Idee, wie sowas sein könnte? Und wenn das der Fall ist oder ihr auch euch einfach nur austauschen wollt dazu, das wäre super, wenn ihr uns Bescheid sagt. Ihr findet uns eben auf den Metanetzwerken unter @netztheolog. Wir sind auch noch bei Twitter und E-Mail gibt es auch, info@netztheologen.org. Meldet euch gerne. Wir freuen uns auf das Feedback.
Vielen Dank. Bis dann.
Dieser Podcast ist ein Teil von YEET, dem evangelischen Content-Netzwerk.